Aber der. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis Hockey geht's immer noch, denn es läuft ja noch Eishockey. Es wird noch so viel Eishockey gespielt in dieser Saison. In der NHL, in den Playoffs geht's in die heiße Phase. Und die Edmonton Oilers stehen im Stanley Cup-Finale. Letzte Nacht sind sie eingezogen ins Endspiel durch einen 2:1-Sieg in Spiel 6 gegen die Dallas Stars. Und das wollen wir natürlich besprechen. Bernd spielt gerade nicht. Servus.
Tag, Herr Fetzer, ein Offensivfeuerwerk der Edmonton Oilers. Sensationelle 10 Torschüsse hat Edmonton aufs Tor gebracht. Wahnsinn. Also, wenn man sich die Highlights anguckt oder die Gesamtwiederholung, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt, ob ihr nachts noch schlafen müsst, ob ihr noch schlafen könnt bei dieser Brisanz. Man sieht da wirklich nur Chancen und Torschüsse von Dallas und dann sieht man so kurze Angriffe von Edmonton und dann sieht man Tore von Edmonton. Und irgendwann, wie war das? Ich habe, als es 2-0 stand, war es irgendwann mal sowas wie 4:14 Schüsse oder sowas. Also sehr effizient, muss man sagen. Allerdings die Tore, die Oilers gemacht haben, waren auch wieder vom Allerfeinsten.
Ja, vor allem dieses eine von McDavid, ne? Also sein Powerplay-Tor. Also beide Tore waren natürlich in Überzahl. Auch das wieder typisch für die Oilers. Wobei, ja, du hast ja gesagt, es war eigentlich sehr, sehr viel untypisch für die Oilers. Ja, es ist mal eben kein Offensivfeuerwerk. Sie geben nur 10 Schüsse aufs Tor ab. Sie lassen zwar 35 Schüsse zu, aber sie kriegen nur ein Gegentor. Sie kriegen wieder kein Gegentor in Unterzahl. Skinner spielt überragend. Also viele der Dinge, die wir kritisiert haben über Wochen und Monate, ja, das sind gar nicht so eingetreten, sondern die Oilers spielen jetzt einfach defensiv besser. Klar gehört auch mal ein bisschen Glück dazu. Ja, also es gibt ja dieses Expected Goal oder mehrere Expected Goals Models. Und wie heißt das eine? Winometer oder Probability?
Nee, Deservometer, oder?
Deservometer, genau. Mhm. Deservometer, Probability. Also wo einfach die Dallas Stars über 80% hatten. Ne? Also die hätten es mehr verdient bei den Chancen. Aber warum reden wir darüber?
Nein,
ne?
Es heißt Deserve to Winometer. Also nach dem Motto, genau. Hat nach dem Spielverlauf eher verdient, das Spiel zu gewinnen. Und wir gucken auf den von Moneypuck, weil das ist immer ganz schnell schön zu sehen. Das ist auch für Dove, ne? Also für uns, da kann man ganz easy so quasi wie so ein Tacho sehen, wo das hingeht. Und der sagt aktuell, wenn dieses Spiel, so wie es gelaufen ist, 500 Mal simuliert wird, haben die Dallas Stars zu 81,3% diese Spiele gewonnen. Und wenn man dann auch noch diese Shotkarte anguckt, sieht man wirklich, dass vor dem Tor der Oilers sind überall so grüne Punkte und ganz große Punkte und ganz nah am Tor. Und auf der anderen Seite halt vor dem Tor der Stars ist halt relativ weiß, da ist relativ wenig in Orange. Aber
so ist Eishockey, egal. So ist Eishockey.
Eben,
so
ist Eishockey. Ins Tor und das zählt.
So schaut's aus. Und schießt es so schön ins Tor wie Connor McDavid und es zählt zwar auch nur einfach, aber es ist umso schöner. Also natürlich ein überragendes Überzahltor von Connor McDavid, wie da in die Mitte kurvt und dann erst Sam Steele stehen lässt und dann an Miro Heiskanen vorbei und dann noch der Toe-Rack in die Mitte und der Rückhandschuss ins Kreuzeck. Musst du natürlich, wie es die Oilers dann auch gemacht haben, auf Social Media dann nochmal in Slow-Mo die entscheidende Situation abfahren und dann den Jubel explodieren lassen. Connor McDavid mit Tor und Vorlage, Zach Hyman trifft wieder. Der Mann ist jetzt noch 5 Tore entfernt vom All-Time-Playoff-Rekord an Toren. Und der hat ja schon 54 Mal getroffen in der Regular Season. Also, ja, es waren wieder ein paar Faktoren dabei, die die Oilers über die komplette Saison gezeigt haben. Und jetzt stehen sie im Finale. Und die Ära McDavid, Dreiseitel und Co. könnte tatsächlich gekrönt werden. Aber bevor wir aufs Finale schauen, bleiben wir vielleicht nochmal kurz bei Connor McDavid. Mark Lazarus, Bernd, hat einen Artikel geschrieben in The Athletic und stellt die These auf, dass dieser Mann ja der Beste ist, der jemals Eishockey gespielt hat. Der beste Spieler, der jemals eine Eisfläche betreten hat und diese Sportart ausgeübt hat. Bist du da dabei oder ist es einfach auch eine unnötige Diskussion, weil du halt wieder verschiedene Zeiten, Spielstile vergleichst?
Ich würde sagen, beides. Einerseits ist die Diskussion natürlich ein bisschen müßig, weil wie will man jemanden vergleichen, der halt vor 40 Jahren Eishockey gespielt hat, als völlig anderes Material da war, völlig anderes Eis, völlig andere Gegner, völlig andere Taktiken, völlig andere Trainingsmethoden. Ist natürlich nicht einfach. Andererseits, finde ich, kann man schon mal die Frage stellen, ob jemand, der heute so dominant ist, so schnell ist, so wendig ist, technisch so stark ist, so viel antizipieren kann, ob der nicht auch damals vielleicht Zahlen aufgelegt hätte, die heute halt nicht mehr möglich sind. So Gretzky-Dinger wie 92 Tore in einer Saison oder mehr als 200 Punkte in einer Saison. Ne? Und ich glaube, McDavid ist einfach dieser Mann. Also ohne Wayne Gretzky da jetzt irgendwas wegnehmen zu wollen oder Mario Lemieux, da wenn er sonst irgendwelche Fabelzahlen früher hatte. Natürlich waren die Weltklasse und werden es immer bleiben und werden noch immer zu den allergrößten dieser Sportart gehören. Aber ich glaube auch, dass jemand wie McDavid wirklich nochmal eine Stufe drüber ist über diesen allen.
Ja, das, also gehe ich bei allem mit und vielleicht ist er wirklich auch der beste Eishockeyspieler, den es jemals gegeben hat. Oder ja, ich sag, streich das vielleicht, ist es. Aber du kannst halt auch diesen Mann nicht so dann einfach in die 80er Jahre setzen und sagen, hier ist er, schauen wir, was der für ein Tempo hat. Sondern die athletischen Voraussetzungen sind natürlich anders oder die Trainingsbedingungen sind komplett anders. Auch die Professionalität in der Sportart ist eine andere. Ja, du hast jetzt nicht irgendwie...
Und das natürlich, ich unterbreche, aber was auch in dem Text steht, was wäre denn gewesen, hätte er damals gespielt und er hätte in seinen ersten 3 Jahren schon mal irgendwie 17 Mal einen Check vor den Kopf bekommen. Genau. Ne? Oder ja. Das war natürlich, damals war noch eine ganz andere Härte im Spiel. Ne?
Genau. Und deswegen... Können wir da ewig lang drüber diskutieren? Habe ich auch Bock drauf? Ja, und es macht unglaublich viel Spaß, ihm zuzuschauen. Aber es ist auch nicht nötig, den dann mit Gretzky zu vergleichen, ne? Weil, also, das ist eben, der eine spielt in den 80er Jahren Eishockey, der andere spielt in den 2010er und 2020er Jahren Eishockey. Und die Torhüter sehen anders aus, die Torhüter sind anders trainiert, aber die Schläger sehen auch anders aus, die Spieler sind anders trainiert. Also, du hast unterschiedliche Ausrüstungen, unterschiedliche Voraussetzungen einfach. Das Spiel ist anders. Insofern. Finde ich es, egal in welcher Sportart, immer ein bisschen schwierig, dann solche Spieler aus unterschiedlichen Epochen zu vergleichen. Und ich finde auch, um diesen Artikel, ihr könnt ihr, wenn ihr The Athletic abonniert habt, was ihr auf jeden Fall tun solltet. Weil es einfach
allein schon wegen Herrn Lazarus. Also diese Texte sind wirklich sensationell.
Genau, also auch wenn es ein sensationeller Text ist, finde ich dann doch ein bisschen zu dick aufgetragen, diese eine Situation. Denn auch wenn das Tor überragend war und abgefeiert wurde, überall und aus verschiedenen Perspektiven, ja, du kannst aus Gretzky, von Gretzky-Toren kannst du vielleicht 2 Perspektiven sehen, aus von McDavid Toren kannst du 35 Perspektiven sehen, ja, dann noch von den Fans in HD, genau, und von den Schiri, Super Slow-Mo und was weiß ich. Aber da zu sagen, dass das nicht zu verteidigen ist, stimmt dann so auch nicht, ne? Also, weil der Erste, der drauf geht, Sam Steele, geht ihn zu schnell an. Klar, es ist McDavid, es gibt, wenn er ihn nicht angeht, dann spielt er den Pass, genau. Aber dann, wenn er nicht angeht, dann spielt er den Pass, völlig klar. Und wenn Heiskanen nicht die Mitte zumacht, dann geht er vielleicht außenrum und er haut ihn ins kurze Kreuz. Ja. Er hat einfach Möglichkeiten. Aber wenn du, und auch das sollte man eigentlich nicht machen, aber ich hab's mal gemacht, wenn du in dem Moment, wo er den Toe-Drag ansetzt, ja, auf Stopp drückst, ja, was mittlerweile ja auch geht, ne, du kannst einfach Videos anhalten, dann hat ihm Heiskanen halt die Schulter, die Schulter zugedreht. Ja, und hat den Schläger in der Luft. Und dann, natürlich kannst du das besser verteidigen, ja. Es ist McDavid und du musst mit Pass rechnen, mit einer schnellen Körperdrehung, mit einem Schuss aufs kurze Kreuzeck, mit einmal außenrum ums Tor und dann Wraparound, mit auf die Rückhand legen, mit auf die Vorhand legen, vielleicht noch mit einem Lacrosse-Move. Es gibt ungefähr 20 Dinge, die du bedenken musst, wenn du ihn verteidigst, ja, und das innerhalb von nicht mal einer Sekunde, aber du kannst es trotzdem besser machen, als in dem Fall Heiskanen. Das wollte ich damit sagen.
Ja, also
du kannst es immer besser machen. Ich will jetzt auch nicht suchen.
Alter Spruch ist ja, jeder Tor entsteht nur durch einen Fehler. Also ist ja also gerade im Eishockey ist es ja so, weil theoretisch kann der Torwart ja auch jeden einzelnen Schuss halten. So riesig ist ja dieses Tor nicht. Ist klar. Trotzdem glaube ich, dass es vielleicht noch nie so schwierig war, jemanden aufzuhalten, wie es halt bei McDavid der Fall ist.
Ja, sicher. Oder auch beim zweiten Tor. Also du musst dann einfach auch sagen, was mittlerweile...
Ja, Pässchen schon ganz nett, ne?
Pässchen ist überragend, aber hat auch ewig viel Platz und Dallas macht die Mitte auf. Ja, es können immer 2 Seiten dazu. Was ich beim zweiten Tor einfach überragend fand, ist, mit welchem Hockey-IQ Zach Hyman an der Seite von McDavid und auch von Dreiseitel einfach um 5 Meter gewachsen ist bei den Edmonton Oilers. Der legt ihm die Scheibe an der blauen Linie ab.
Ist auch noch mal besser geworden. Also wie der Dinger reihenweise unters Dach schießt, über die Schultern drüber. Ja. Also ich meine, ja, der war in Toronto jetzt auch kein Schlechter, hat da auch schon mal ein paar Tore geschossen. Aber ehrlich gesagt, habe ich den nicht als diesen absoluten Supertorjäger in Erinnerung gehabt.
Ja, aber eine Sache war, hat viel mit Matthews zusammengespielt. Der hat halt selber geschossen, ne, und nicht gepasst. Ja, jetzt hat er mit McDavid einen, der ihm die Dinger lieber auflegt. Und er hat halt einfach auch an diesem Tor wieder jetzt gegen Dallas zu sehen, er hat einfach Platz dann in dem Moment, ne? Weil McDavid einfach die Leute auf sich zieht, ne? Der ist immer eine Gefahr, er hat Platz in der Mitte, der Pass kommt, aber was ich noch sagen wollte, dass er eben die Scheibe in der blauen Linie ablegt, ne? Und einfach versteht, ich halte das Ding jetzt nicht, sondern ich gebe sie dem, der einfach am besten auf der Welt damit umgehen kann in dem Moment. Und ich fahre dahin, wo ich mich am wohlsten fühle, in den Slot rein und krieg sie dann natürlich wieder, weil der Mann kann ja so überragend mit der Scheibe umgehen. Zach Hyman fährt in den Slot, kriegt die Scheibe zurück, haut sie rein, bumm. 2. Powerplay-Tor für die Oilers. Und Dallas probiert alles, aber Dallas macht halt kein Überzahltor, schießt 35 Mal auf die Kiste und Dallas ist halt dann raus, obwohl sie 2-1 geführt haben in der Serie, obwohl sie vor den Playoffs das beste Team im Westen waren, obwohl sie super gebaut sind für einen Stanley Cup-Run. Ja, aber dieses Mal reicht es halt für die Dallas Stars nicht. Und das ist genauso bitter, wie wenn jetzt die Edmonton Oilers in der Stufe ausscheiden würden, weil, ja, sie so viel nicht falsch gemacht haben, die Dallas Stars. Aber es ist dann eben das eine Spiel, dass sie knapp verlieren, den Decider, und eben die Chancen, die sie haben, nicht nutzen.
Ja, und vor allem haben sie in den letzten drei Spielen halt auch nur noch 4 Tore geschossen. Ne? Das ist auch einfach zu wenig, um mal ein paar Spiele zu gewinnen. Ja, nicht, hätte ihnen nur ein Sieg gefehlt. Und da muss man schon auch wirklich mal recht geben, muss man Leon Draisaitl immer recht geben. Also jetzt sind wir mal ehrlich, er hat in den letzten Jahren immer wieder gesagt, mich interessieren die individuellen Statistiken nicht mehr, McDavid interessieren sie auch nicht mehr, und wir müssen gucken, dass wir defensiv besser werden, und wir sind defensiv besser geworden, wir sind reifer geworden, wir haben aus diesen Niederlagen der letzten Jahre gelernt. Das hört man ja seit Jahren, das hat er dieses Jahr nicht zum ersten Mal gesagt. Und ehrlich gesagt haben wir es immer so ein bisschen, zeig erst mal, bevor wir das glauben. Und dann ging es ja dann doch immer wieder schief. Und wenn wir diese Playoffs uns auch angucken, haben wir ja auch am Anfang auch gedacht, naja, ist das denn wirklich so? Sind die Oilers denn wirklich jetzt auf einmal eine Defensivmannschaft geworden? Das erste Spiel war ein 7-4, das zweite war ein 4-5, dann gab es wieder ein 6-1, haben auch gedacht, naja, das sind doch die alten Oilers, wie wir sie kennen, die einfach nach vorne rennen, die ohne Ende Tore schießen, die aber halt auch ständig Tore kassieren. Und dann gab es ja dieses 1-0-Spiel in L.A. Und da haben wir uns zum ersten Mal überlegt, ist da vielleicht doch was dran? Ist das vielleicht doch eine Mannschaft, die theoretisch auch mal so ein Spiel nach Hause grinden kann und eben nicht aufs zweite, dritte, vierte, fünfte Tor geht und denkt, wir können Spiele nur vor dem gegnerischen Tor gewinnen. Und jetzt, finde ich, muss man sagen, so im Laufe der Playoffs sind die dann doch das Team geworden, was so stark defensiv spielt, dass es auch immer über eine Defensive die Meisterschaft gewinnen kann. Weil wenn wir mal gucken, hintereinander jetzt 5-2, 3-1, 2-1. Zugegeben, heute Nacht war auch ein bisschen Glück bei. Dallas hat mehrfach den Pfosten getroffen. Aber Skinner hat auch wirklich starke Dinger rausgeholt. Und das ist dann, wie gesagt, auch eine Mannschaft, die einen Entwicklungsschritt gegangen ist, finde ich. Das ist ja nicht nur Glück. Nur weil der Gegner mal einen Pfosten trifft, kannst du ja nicht sagen, gut, hättet ihr eigentlich verlieren müssen, das Spiel. Und ich glaube wirklich, der Admin ist jetzt reif. Und das sage ich nicht nur, weil sie halt die beste Saison seit Jahrzehnten spielen, weil sie waren ja lange nicht mehr im Finale, oder? War es 2006 zuletzt?
2006, ja. 2006, damals, ja, um genau. Die Mannschaft, um Chris Pronger.
Generation, grob 20 Jahre später jetzt. Ne? Und ich glaube wirklich, um das jetzt mal abzuschließen, Dresden hat recht, die sind defensiv einfach ganz anders mittlerweile.
Das werden sie auch brauchen. Im Finale schauen wir gleich drauf, auf das Matchup gegen die Florida Panthers. Ein Gedanke noch zu den Dallas Stars, oder besser zu Joe Pavelski. Ne? Ein weiterer,
ja, bitte.
Dieser, man muss ja sagen, ein bisschen zurückgehen, San Jose Sharks Dynastie mit ihm, mit Joe Thornton, mit Patrick Marleau, die natürlich überragende Spieler waren, lang auch gespielt haben, aber eben nie den Stanley Cup gewonnen haben. Und Joe Pavelski war zweimal im Finale, einmal mit den Sharks und einmal mit den Dallas Stars. Jetzt scheitert er im Halbfinale, ne Bernd? Im Conference-Finale. Und wird, ja, so wie es aussieht.
Vor dem Finale kommt das Halbfinale. Genau, das ist also eigentlich gar nicht so schwer.
Wird, so wie es aussieht, eben keinen Stanley Cup gewinnen. Und noch einmal, ja, es war von ihm natürlich jetzt keine, also statistisch gesehen keine guten Playoffs, aber die jungen Spieler, Wyatt Johnson, über den haben wir auch schon gesprochen, ja, der lebt ja sogar mit seiner Familie, mit Joe Pavelskis Familie, also es geht ja einmal um die Statistiken bei so einem älteren Spieler, andererseits aber natürlich auf den Impact, den er sonst auf die Mannschaft hat, Work Ethic, Erfahrung und so weiter, aber ja, er holt den Cup halt nicht.
Nee, das stimmt. Und er wird als einer dieser vielen Älteren irgendwie dann in die Geschichte eingehen, die es eigentlich verdient hätten, die auch oft kurz davor waren, die es nicht geschafft haben. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer weiß denn, ob Herr McDavid und der Reiser in ein paar Jahren nicht genauso gelten, weil den Cup haben sie noch lange nicht gewonnen. Und da kommen wir jetzt mal zum Gegner. Denn Florida, vor 2 Jahren Hauptrundensieger, letztes Jahr schon im Finale, dieses Jahr wieder sehr tiefe Mannschaft. Auch Spieler, die seit Jahren so zusammenspielen, so ein Barkov, dann so ein Bobrovsky, von dem wir ehrlich gesagt alle vor ein paar Jahren dachten, naja, ob der diesen Vertrag wert ist. Eigentlich hieß es ja schon, das sei der teuerste und dümmste Vertrag der ganzen Liga. Wo haben die ihn überhaupt geholt? Da kommt auch so Neid danach, der jetzt irgendwie das neue Torhüter-Talent wird, der da irgendwie alles rockt. Und auf einmal, ja, ist Bogowski wieder da. Jetzt auch nicht jedes Spiel überragend natürlich, aber in den entscheidenden Spielen.
Ja, und diese Mannschaft ist ja eigentlich dann noch einen Schritt weiter als die Edmonton Oilers. Also die haben schon mal ein Stanley Cup-Finale verloren. Die Florida Panthers, die sind auch eine, wo man seit Jahren sagt, okay, die sind eigentlich mal an der Reihe vor dieser Saison. Da haben viele die Panthers schon als Favoriten getippt. Die hatten so einen kleinen Durchhänger, aber vor den Playoffs hätte ich gesagt, ja, im Osten sind die mein Favorit und irgendwie auch der Favorit auf den Stanley Cup. Immer schwierig, dann solche Playoffs vorauszusagen. Der Unterschied zum letzten Jahr ist, dass sie eben keine schweren Verletzungen bei ihren Top-Spielern haben. Also Tkachuk hat letztes Jahr mit einem gebrochenen Brustbein gespielt. Der ist jetzt sicherlich auch nicht bei 100%, weil keiner im Finale bei 100% ist, aber ist eben nicht so angeschlagen wie vor einem Jahr. Eine Mannschaft, die hart spielen kann, die aber auch natürlich Talent hat. Übrigens, sehr interessant, 2014er Draft. Leon Dreiseitel war natürlich mit dabei, aber auch Ekblad, Bennett und Reinhardt, das heißt vier Spieler dieses Draft, die Top 4 sind jetzt im Finale und drei davon spielen bei den Florida Panthers. Danach, ja. Das heißt, einerseits auch gut gedraftet, Spieler entwickelt, gut getradet und, das ist auch so ein bisschen eine Diskussion aktuell in der Bissl Hockey Gruppe, der Vorteil in Florida eben ein Team zu haben, wo du weniger Steuern zahlst als eben zum Beispiel in Toronto und wo du dann diesen harten Salary Cap, den es ja in der NHL gibt, den du auf keinen Fall überschreiten darfst, also du darfst die Gehaltsobergrenze nicht überschreiten, auch ausnutzen kannst und dann eben als Spieler mehr netto vom Brutto hast und mehr verdienst, obwohl du den gleichen Vertrag vielleicht unterschreibst. Möglicherweise oder ganz sicher irgendwie ein Wettbewerbsvorteil und vielleicht auch das ein Grund dafür, dass eben mit den Tampa Bay Lightning und den Florida Panthers in den letzten 5 Jahren immer eine Mannschaft aus eben Florida im Finale stand.
Stimmt, jetzt müsste man natürlich auch mal gucken, wie viele von diesen Spielern ihre Verträge auch wirklich direkt mit einem Team aus Florida unterschrieben haben oder ob die vielleicht nachher dahin gewechselt sind und vorher schon woanders unterschrieben haben mit anderen Voraussetzungen. Denn der Salary Cap gilt natürlich trotzdem für alle. Jetzt wird es sicherlich den einen oder anderen Spieler geben, der sich denkt, naja, ob ich jetzt irgendwie jetzt mal fiktive Summe 3,5 in Kanada verdiene oder 2,5 in Florida, wo ich dann über die Steuern im Endeffekt das gleiche netto habe oder vielleicht sogar mehr. Das wird sicherlich geben. Aber mir wäre es doch ein bisschen zu einfach, das komplett darauf runterzubrechen, weil so riesig sind die Unterschiede ja nicht, dass du jetzt sagst, du kriegst da irgendwie einen 10-Millionen-Mann für 3 Millionen oder sowas. Ne? Das wäre mir dann ein bisschen viel, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt schon. Also natürlich beides jeweils ein Faktor. Trotzdem wird jetzt aktuell wieder diskutiert, müsste es vielleicht doch sowas geben wie so eine Luxussteuer, die es ja in anderen Sportarten auch in Nordamerika gibt, dass du den Cap mal überschreiten darfst. Und dann halt natürlich dann.
Aber dann finde ich Unterschiede ehrlich gesagt größer, weil wenn dann die ganz reichen Teams, New York, Toronto, Montreal, Boston, LA, wenn die dann auf einmal, weiß ich nicht, 120, 130 Millionen ausgeben dürften, was sie ja durchaus könnten, weil sie so hohe Einnahmen hätten, dass sie trotzdem dann insgesamt keinen Verlust machen würden, dann fände ich es unfairer als das, was jetzt ist.
Lass uns das mal zur Seite legen und nochmal aufs Matchup wirklich schauen zwischen den Florida Panthers und den Edmonton Oilers. Übrigens, wie Zauberei, wir reden hier. Und in diesem Moment erscheinen die 10 Minuten Eishockey, kriege ich gerade eine E-Mail. Also Wahnsinn, ne? Also die habe ich, während wir hier sprechen, habe ich die noch fertig gemacht. Und sie sind sozusagen jetzt, während wir aufnehmen, schon in eurem Podcatcher. In 5 Minuten habt ihr die vielleicht schon, nee, durchgehört nicht, weil es sind ja 10 Minuten Eishockey. Also nur nochmal als Erinnerung, die 10 Minuten Eishockey, die laufen jetzt auch weiter, solange noch Eishockey gespielt wird. Und über steady.de/bisselhockey könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Dann kriegt ihr, wenn ihr 2,50 im Monat zahlt, am Montag bis Freitag immer die 10 Minuten Eishockey zur Mittagspause, die wichtigsten Eishockey-Nachrichten, mal von mir, mal von Bernd, mal von uns zusammen. Und das ist natürlich ein Mehrwert. Andererseits könnt ihr einfach sagen, hey, die 2,50 im Monat, die gebe ich den beiden, damit sie hier jetzt so weitermachen die nächsten Wochen, Monate und Jahre und ein bisschen Hockey weiter wächst. Also die 10 Minuten Eishockey sind natürlich für uns eigentlich eher so ein Add-on. Und wie gesagt, die erscheinen dann mittags in eurem Podcatcher. In diesem Moment sind sie rausgegangen. Danke in diesem Atemzug auch noch an alle, die supporten. Also Florida Panthers gegen Edmonton Oilers, das Finale um den Stanley Cup. Und Bernd, über die Oilers haben wir jetzt schon gesprochen, was die für Qualitäten haben. Wir müssen aber auch sagen, die Florida Panthers haben einige Qualitäten, die den Oilers wiederum wehtun können. Also natürlich die körperlich harte Spielweise. Ich denke, es werden weniger Strafzeiten gepfiffen im Finale als eh schon in den Playoffs und im Vergleich zur Regular Season auch nochmal natürlich dann deutlich weniger. Das heißt, ja, Powerplay, Edmonton Oilers vielleicht gar nicht so der große Vorteil. Das Penalty-Killing der Florida Panthers ist sehr, sehr stark. Über den Torwart haben wir schon gesprochen und auch ganz interessant finde ich aus Floridas Sicht, einen Spieler will ich da rausheben und jetzt nicht irgendwie einen in der Offensive, der viele Tore schießt, sondern einen Verteidiger mit Forsling. Denn du musst natürlich gegen das Tempo von McDavid als Stürmer gut spielen, aber du brauchst auch einen Verteidiger, der ihn stoppt. Und erinnere ich dich dran, vor 2 Jahren war es ja die Serie gegen die Colorado Avalanche, als eigentlich die Oilers wirklich auch super unterwegs waren und dann das Duo Makar-Taves vor allem McDavid gestoppt hat, weil sie eben auch skaten können. Und da hast du mit Forsling möglicherweise aktuell einen der den besten Shutdown-Verteidiger oder All-Around-Verteidiger. Es ist keiner, der die Norris-Trophy wahrscheinlich gewinnen wird, weil er zu wenig Zahlen dafür aufruft. Da sind andere produktiver. Aber du hast einfach einen Verteidiger, der einen Stürmer auch mal ausschalten kann. Und das in diesen Playoffs schon gemacht hat, unter anderem mit Zibanejad jetzt gegen die Rangers davor, mit Pastrnak zum Beispiel. Ja, und wer halt gekommen ist, so an Topspielern von Alan Kucherov in der Runde gegen die Tampa Bay Lightning.
Da haben sie auch nur 5 Spiele gebraucht, um Tampa rauszuhauen.
Genau, ne? Also dann immer, wenn du da den besten Stürmer sozusagen raushebst, dann wird natürlich jetzt Forsling viel gegen die McDavid-Reihe oder dann auch gegen McDavid spielen direkt. Nicht direkt, aber ihr wisst, was ihr meint. Ne? Also einer, der halt einfach.
Oh, Heimspielen dann schon. Ja. Wenn du selber den zweiten Wechsel hast, wird er wahrscheinlich sehr häufig.
Ich meine, direkt Center gegen Center. Nein, ich meine, direkt das Duell Center gegen Center auch viel, aber dann noch ein Verteidiger mit dazu. Okay. So meinte ich. Ja, genau.
Ja, ich meine, wir reden ja immer viel über schwedische Verteidiger und gerade jetzt während der WM haben wir viel über Karlsson und Hedman und Dahlin gesprochen, aber Forsling ist mittlerweile, der sich entwickelt hat, wirklich sensationell. Und es ist eigentlich auch egal, mit wem er spielt, ne? Ob er jetzt mit Montour zusammenspielt, ne? Oder mit Ekblad, ne? Also die Werte sind immer überragend, wenn man sich das bei Moneypuck so anguckt. Expected Goals Werte von deutlich über 70%, wenn er auf dem Eis ist. Also er lässt erstens wenig zu und klar ist jetzt nicht der klassische Offensivverteidiger, aber punktet auch ganz gut. Hat es auch in den letzten 4 Spielen gegen die Rangers immerhin 2 Tore und eine Vorlage gemacht und ja, kann das Spiel eröffnen und hält halt echt, wie du es gesagt hast, die gegnerischen Topstürmer klein. Und das ist wirklich ein Mann. Ich glaube, sind wir mal ehrlich, wenn wir vor der Saison, wenn einer gesagt hätte, zählen wir so die besten 10, 15 Verteidiger der Welt auf, wären wir, glaube ich, nicht auf Gustav Forsling gekommen, oder? Und jetzt, finde ich, hat er sich schon in diese Diskussion mit reingebracht.
Ja, und auch nochmal ein Argument dafür zu sagen, die Florida Panthers haben die Mannschaft einfach auch sehr gut zusammengestellt und es reicht eben nicht, diesen finanziellen Vorteil zu haben, den sie haben. Denn gedraftet wurde Forsling von den Vancouver Canucks, seine ersten Spiele in der NHL hat er für die Chicago Blackhawks gemacht und seit 2020 ist er bei den Florida Panthers und er hat sich da jetzt auch in den letzten Jahren, denke ich, zu diesem Verteidiger entwickelt, der jetzt ist, der auch mal zweistellig Tore macht in einer Hauptrunde, aber der halt vor allem auch defensiv sehr, sehr gut spielt und ja, ein weiterer dieser schwedischen Granaten einfach in der Verteidigung. Also wir haben ja schon öfter mal überlegt, wenn wir Best-on-Best-Mannschaften aufstellen und 3 schwedische Verteidiger hatten wir ja schon mit dabei bei der Weltmeisterschaft und dann hast du eben noch Ekman Larsson, du hast natürlich eben Forsling,
Ekholm
eben auf der anderen Seite, bei den
Nappen würde ich sagen. Ne? Ich glaube, die könnten so 3-4 Mannschaften aufstellen, nur in Verteidiger. Aber gucken wir mal auf die Stürmer. Also welche Reihe findest du da am besten? Ich finde Tarasenko, Barkov, Reinhardt sieht schon sehr nett aus, aber wer Egi, Lundell, Kachuk, boah, auch vom Allerfeinsten. Ne? Also auch da guckt euch bei Moneypuck, da gibt es ja auch so ein Lines-Tool, da kannst du dir genau angucken, welche Reihe, wie viele Spiele so miteinander gemacht hat und dann die ganzen Statistiken, sei es Expected Goals und alles Mögliche. Und da sehen die auch alle sehr, sehr gut aus. Auch da hast du alles tiefblau, also das ist so, ne? Je blauer, desto besser sind sie quasi, also hinterlegt die der Punkt da in der Tabelle und da siehst du zum Beispiel auch Sachen deutlich über 60% immer und einfach Reihen, die viel, viel mehr den Puck haben als ihre Gegenspieler, die viel, viel mehr in der Offensivzone rumlaufen, die viel, viel mehr Tore schießen, als sie kassieren. Und wenn du natürlich mehrere solche Reihen hast, gut, logisch, wir reden ja auch über ein Stanley Cup-Finale, dass da nicht nur ein guter Spieler rumläuft, ist irgendwie auch klar, sonst würdest du ja gar nicht erst so weit kommen. Aber wie gut die sind, das ist schon echt krass und das wird eine harte Aufgabe für die Oilers sein. Und gerade wo die jetzt natürlich, wo wir eben gesagt haben, dass die defensiv besser geworden sind, da wird die Defensive nochmal richtig gefordert sein, weil es eben nicht nur ein oder zwei Reihen sind, die da ankommen, sondern egal wen die aufs Eis schicken, da passiert irgendwie immer was.
Paar Parallelen natürlich auch, jetzt, wenn wir Forsling schon angesprochen haben, auf der anderen Seite Bouchard, also 2 Verteidiger, die vielleicht jetzt nicht überhaupt die größten Namen sind und nicht am höchsten gedraftet worden sind. Ja, bei den Oilers hast du noch Daniel Nurse, aber Bouchard ist einfach der Nummer 1 Verteidiger. Aber
Nurse ist auch nicht ganz so doll drauf, muss man sagen. Ne?
Ja, ich war jetzt gerade bei Forsling und Bouchard, bei den beiden, dann auch im Sturm Hyman und Reinhardt, jeweils mit Career Years. Ja, Reinhardt hat auch der Sniper, dann nochmal im Powerplay, der hat ja in dieser Saison 27 Überzahltore in der Regular Season geschossen. Auf Center beide sehr, sehr gut aufgestellt. Also Barkov, Bennett, Lundell als Top 3 Center bei den Florida Panthers. Ja, richtig stark. Und dann also Berhage einfach auch so Typen, die dann Clutch sind. Matthew Tkachuk, der eigentlich so ideale Spielertyp für die Playoffs ist. Also ich habe große Vorfreude auf dieses Finale zwischen den Panthers und den Oilers.
Ja, es gibt natürlich nicht so die Riesenhistorien, die sind auch sehr weit auseinander, also was dann nicht dieses Regionale natürlich, aber rein sportlich kann man sich kaum, finde ich, eine bessere ein besseres Duell vorstellen. Ja, jetzt kann man sagen, die Rangers waren ursprünglich Erster in der Hauptrunde, aber hatten wahrscheinlich auch die leichtere Division und die Oilers waren jetzt auch nicht Nummer 1 nach der Hauptrunde. Allerdings muss man sagen, der Start war so schlecht, dass das vielleicht ein bisschen verzerrt ist. Also wahrscheinlich sehen wir da aktuell, vielleicht Dallas wäre jetzt auch okay gewesen, aber sonst sehen wir da wahrscheinlich aktuell schon die besten beiden Mannschaften der Liga.
Genau, und wir werden dieses Matchup natürlich verfolgen hier im längeren Podcast und vor allem in den 10 Minuten Eishockey. Also wenn in der Nacht gespielt wurde in den Stanley Cup Playoffs, dann kriegt ihr natürlich zur Mittagspause am nächsten Tag auch die 10 Minuten Eishockey mit einem kurzen Recap.
Was machen wir denn mit den Torhütern? Also Borowski natürlich, ne, haben wir schon drüber gesprochen. Einerseits so ein Typ, von dem wir vor Jahren nichts mehr viel gehalten haben. Jetzt ist er wieder voll da. Was mit Skinner? Auch so ein Typ, der ja noch nicht mal als Nummer 1 in die aktuelle Saison gegangen ist und der auch in diesen Playoffs nicht durchgängig Nummer 1 war, der ja mal rausgenommen wurde, weil er richtig, richtig schlechte Spiele hatte. Jetzt ist er auch wieder da, gerade heute Nacht eine richtig starke Leistung. Aber siehst du da einen im Vorteil? Ich ehrlich gesagt ein Stück weit Freuder.
Ja, ich auch. Wobei es halt immer extrem schwierig ist, solche Torwart-Matchups und dann vor allem Torwartleistungen vorauszusagen. Ich denke deswegen auch Bobrovsky, weil er in den Playoffs ja insgesamt die besseren Leistungen bis jetzt gezeigt hat, weil er da vielleicht auch schon mal das Finale gespielt hat. Na, weiß nicht, ob das so ein großes Argument für ihn ist, aber mehr Erfahrung. Und auf der anderen Seite halt doch noch Skinner, der seine Auf und Abs einfach hat und auch in dieser Saison hatte. Insofern ja, bin ich auch eher bei Bobrovsky.
Ja, also vielleicht macht er wirklich noch was aus, dass man schon mal ein Finale erlebt hat und dass natürlich der Druck in Edmonton anderer ist. Jetzt kann man natürlich andererseits sagen, für Florida wird der interne Druck sehr hoch sein, weil man eben letztes Jahr schon im Finale war, weil man davor President's Trophy Gewinner war und sowas. Also die Spieler selber werden sich einen riesen Druck machen, weil die auch nicht wissen, kommen wir doch ein drittes Mal ins Finale. Aber so von außen, gerade wo viel über Torhüter diskutiert wurden, könnte ich mir vorstellen, dass in Edmonton der Hype und der Druck doch ein Stück größer ist.
Ja. Also hast du natürlich eine lange Durchstrecke bei den Edmonton Oilers, aber bei den Florida Panthers ist die auch nicht so kurz, die Durchstrecke ohne Stanley Cup.
Nee, das stimmt.
Also auf der einen Seite keinen Titel bei den Panthers, auf der anderen Seite bei den Oilers der letzte 1990 und das letzte Finale 2006. Thema kanadisches Team, das einen Stanley Cup gewinnen könnte, ja, als erstes seit 1993. Ja, aber unterm Strich ist wichtig, Bernd, das sage ich dir jetzt. Nicht, wer den größeren Druck hat, sondern wer besser damit umgehen kann.
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt, wer es mehr will.
Wer es mehr will, ist natürlich das Wichtigste.
Ja, das ist das Allerwichtigste. Weil die Verlierer, die wollten es einfach nicht genug. Wer das will wissen wir ja nachher immer.
Ja. Los geht's am 8. Juni, also ein paar Tage Pause gibt's noch bis zum Stanley Cup Finale. Wir freuen uns drauf und sind natürlich mit dabei.
Jetzt hätte hier irgendeiner Daten im Kopf. Du musst den Wochentag sagen, am Samstag geht's los. Das können die Leute mit nach Hause nehmen. Am Wochenende geht's los.
Am Wochenende. Ach,
das hätte hier irgendeiner. Na, egal.
Samstag, 8. Juni.
Oh, reden wir mal über eine Mannschaft, die es absolut wollte, nämlich Minnesota, PWHL. Ne? Die wollten es richtig, ne? Weil die haben den historischen Titel gewonnen. Sie hatten ihn ja eigentlich schon mehr oder weniger in Spiel 4 gewonnen. Tor, was dann in der Verlängerung doch nachher wieder aberkannt wurde. Ich ein Videobeweis, auch bestimmt eine komische Situation. Du, alles fällt so von dir ab, du schmeißt die Schläger in die Luft und die Party ist da. Allerdings muss man sagen, es war eine ganz klare Torhüterbehinderung. Also ne, ist sie ziemlich in die Torhüterin reingerauscht. Und ich finde auch, wäre auch blöd gewesen, wenn diese erste Saison dann durch so ein Tor geendet wäre. Dann schießt Alina Müller war es, ne? Dann doch noch das Tor für Boston. Dadurch kam es zu einem entscheidenden Spiel 5. Ne? Ihr wisst, in der ersten PWHL-Saison wurde ja nur Best of 5 gespielt in den Playoffs. Und dann gab es jetzt das entscheidende letzte Finalspiel, eben das 5. Und dort gewann Minnesota mit 3-0, hat dadurch die Serie gewonnen und wir müssen wieder darüber reden, bisschen wenig Tore oder in dieser Liga. Ich lese mal ganz schnell die Finalergebnisse vor. Das erste können wir noch rauslassen, das ist ein 4-3, aber dann reden wir über 3-0, 4-1, 0-1 Verlängerung, 0-3. Es fallen einfach zu wenig Tore in dieser Liga, das ist echt ein Problem.
Ja, ganz anders als in der NHL, ja, entscheidendes Spiel zwischen Edmonton und Dallas 2-1, entscheidendes Spiel zwischen Florida und der New York Rangers 2-1. Davor gab es ein 3-1 für Edmonton gegen Dallas, ein 3-2 für Florida gegen
insgesamt,
die Rangers.
Aber auch in der Hauptrunde hatten wir doch schon, ja. Wir haben in der Hauptrunde auch schon drüber gesprochen, dass da viel zu wenig Tore fallen. Vielleicht liegt einfach daran, dass die Torhüterinnen zu gut sind im Verhältnis zu den Stürmerinnen oder generell allen, die aufs Tor schießen. Aber irgendwas muss sich diese Liga da überlegen. Sie versucht ja schon innovativ zu sein, sei es halt mit irgendwie besonderen Regeln im Powerplay oder sowas, ne? Oder mit einer Drei-Punkte-Regel, die vielleicht auch eher dazu veranlasst, ein bisschen offensiver zu spielen, auch in den letzten Minuten. Aber grundsätzlich Irgendwas muss da noch geschehen, dass da mehr Tore fallen.
Da bin ich bei dir und logisch, also gerade Shutouts dann, also Shutout ist ja normalerweise dann schon was, was nicht so oft vorkommt, aber jetzt die letzten beiden Spiele jeweils Shutout und wir hatten ja das, also das vorletzte Spiel war auch zweite Verlängerung und da nur ein Tor, insofern dann schon, ja, müssen Tore her, aber also alte Diskussion, ne? Ich würde jetzt nicht irgendwie groß, also irgendwie, was ich die Tore vergrößern oder sonst was oder Ausrüstung wieder verkleinern, sondern insofern, also ich denke, das wird sich dann auch geben mit der Qualität der Spielerinnen und ja, mit auch neuen Spielerinnen, die eben jetzt vom College in die Liga kommen werden und ja, vielleicht auch nochmal offensiv ein bisschen talentierter sind. Es war die erste Saison. Also logisch ist das ein Punkt, der irgendwie auffällt, dass zu wenig Tore fallen, aber es war die erste Saison.
Ja, und wir wissen natürlich, es müssen noch andere Sachen tun, die Liga soll größer werden. Es braucht auch jetzt mal Namen und Logos und alles sowas. Also auch abseits vom Eis muss da noch einiges geschehen, obwohl es auch schon viele positive Sachen gab, wenn wir zum Beispiel über sehen, wie die Zuschauerzahlen waren, vor allen Dingen in Kanada, in den USA waren sie jetzt nicht so gut, aber grundsätzlich war das natürlich schon, gerade weil diese Liga auch nicht so viel Zeit hatte, das alles an den Start zu kriegen, war das schon eine erfolgreiche Saison, aber da waren natürlich noch so ein paar Sachen, wo man jetzt mal ein Auge zugedrückt hat, weil halt die Zeit kurz war, weil es das erste war und sowas. Ich finde, in den nächsten Jahren muss sich diese Liga auch noch auf diversen Ebenen weiterentwickeln, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Aber erinnere dich, wie viele schon geunkt haben, oh, das wird ein Flop und das ist jetzt der letzte Versuch und das wird ein Rohrkrepierer und das war es auf gar keinen Fall, sondern der Zuschauerzuspruch war da. Spannende Duelle dann auch um die Meisterschaft. Finde auch ein bisschen überraschender Champion am Ende, ja, wenn wir uns die Regular Season anschauen. Playoffs waren dann nochmal ganz anders. Also Minnesota und Boston natürlich dann im Finale, nachdem in der Regular Season die Teams aus Kanada mit Toronto und Montreal da eher dominiert haben. Auch nicht so geil, dass die Rangers so, also die Rangers, sage ich schon, das Team aus New York so abhängen haben lassen da und überhaupt keine Chance auf die Playoffs hatten und so früh raus waren aus der Contention. Aber genau das Gleiche gibt es bei den Männern auch, dass Mannschaften dann einfach ein bisschen abstinken. Vielleicht nicht in der allerersten Saison in der Liga, aber auch das gibt es bei den Männern.
Ja, und da war ja auch so ein bisschen das Zuschauerproblem oder generell das Hallenproblem. Das Team hat ja einerseits in New Jersey gespielt, dann so in Connecticut, dann in der Halle der Islanders. Sie hatten auch nicht so eine richtige Heimat und das hört sich für uns erstmal so an, ja, New York, New Jersey, aber das sind dann teilweise auch mehrstündige Fahrten mit dem Bus, mit dem Auto, was auch immer. Und das ist ja nicht nur, dass man sagt, die machen ihre Spiele da, die müssen ja auch die ganze Ausrüstung hin und her karren und sich irgendwo einspielen. Also langfristig wäre es gerade für das Team aus New York, glaube ich, ganz gut, eine dauerhafte Heimat zu finden. Also klar, jetzt haben die anderen Teams, gerade Montreal, auch in verschiedenen Hallen gespielt, aber da waren die Wege nicht ganz so weit. Und ja, ich verstehe natürlich, dass man sagt, wenn man so kurzfristig dabei ist, dann ist auch nicht immer jede Halle dauerhaft verfügbar. Und andererseits, wenn man in der kleinen Halle angefangen hat, die Chance dann in eine größere zu gehen, um auch neue Leute irgendwie anzusprechen, verstehe ich alles. Aber das ist natürlich dauerhaft kein Zustand, wenn man irgendwie jedes zweite Heimspiel in einer anderen Halle spielt und man weiß gar nicht, wo spielt denn dieses Team jetzt nächste Woche. Und ist natürlich die Fans auch nicht so einfach. Ne? Deshalb, da wäre ein bisschen mehr Stabilität, ein bisschen mehr Konstanz gut. Und dafür braucht es natürlich dann, wie gesagt, auch mehr Teams. Und man kann nur hoffen, dass vielleicht das eine oder andere aus Kanada dazukommt, dass so richtige Eishockey-Städte wie Pittsburgh, wie Philadelphia, wie Chicago, wie Detroit und sowas dazu kommen. Und irgendwann ja vielleicht sogar mal was im Westen, sei es jetzt in Kanada, Vancouver, sei es in den USA, LA oder sowas. Aber das ist natürlich noch ein bisschen weit hin. Trotzdem, wie ich eben schon mal sagte, grundsätzlich ein gutes erstes Jahr für die Liga.
Das erste Jahr in der PWHL ist Geschichte, die NHL-Saison noch nicht. Im Finale stehen sich gegenüber die Edmonton Oilers mit Leon Dreiseitel und Connor McDavid und die Florida Panthers. Und wir werden es hier im Podcast und in den 10 Minuten Eishockey natürlich weiter verfolgen. Danke an Bernd Schmickerath.
Danke an Christoph Fetzer.
Danke an euch fürs Zuhören.